Ja, als geistliche Nahrung würde ich für heute Morgen sagen, gibt es mal keine Milch, sondern ihr bekommt heute Morgen mal ein dickes, fettes Steak. Also nichts für Anfänger. Das ist eine Predigt für ein bisschen fortgeschrittene Leute, würde ich mal sagen. Ja, mal gucken. Nee. Irgendwie will es nicht zurück. Sonst lege ich es weg und ihr schaltet weiter da oben. Ja, mach mal das Erste, ja? Ich mache das hier aus. 01. Es geht heute um die Wüste. Und da heißt es im Psalm 78, er, also Gott, ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und führte sie wie eine Herde in der Wüste. Also, Gott befreite sein Volk Israel aus der Gefangenschaft der Ägypter und führte sie zunächst, wo führte er sie hin? In die Wüste. Und interessanterweise kommt der Begriff Wüste in der Bibel häufiger vor, hier nur wenige Ausschnitte, da heißt es in Lukas 1, und das Kindlein, gemeint ist der Johannes der Täufer, wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Gott bereitete ihn also in der Wüste vor. Dann geht es weiter, Matthäus 3. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer, also nach der Vorbereitung, und predigte. Wo predigte er? In der Wüste. Wir nehmen das nächste, Matthäus 4, das ist uns ja auch geläufig. Da wurde Jesus vom Geist, also vom Geist Gottes, in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und selbst freiwillig ging Jesus, nächste, Lukas 5, hin und wieder auch mal in die Wüste, um zu beten. Ich möchte meiner heutigen Predigt eine Überschrift geben. Wir nennen die Predigt einmal Die Wüste lebt. Sag mal, wir sind ja unter uns. Wisst ihr eigentlich, was eine der häufigsten Todesursachen in der Wüste ist? Wassermangel, Erfrieren, Vertrocknen. Was? Verirren. Ich will es euch sagen, Ertrinken. Das ist kein Witz, was ich jetzt hier sage. Eine der häufigsten Todesursachen in der Wüste ist Ertrinken. Ich will euch sagen, warum. Es ist ja bekannt, dass es in der Wüste kaum Wasser gibt. Und dann nehmen die Leute natürlich genug mit, wenn sie auf Tour gehen. Aber ein Phänomen beachten manche Touristen nicht. Die besten Campingplätze in der Wüste sind sogenannte Wadis. Es sind ausgetrocknete Flussbetten und sie sind schön eben, also ideal, um sein Zelt aufzuschlagen. Und manche Touristen erkennen gar nicht, dass sie sich in einem Wadi befinden. Und sie können nicht zwischen einer versandeten Ebene und einem ausgetrockneten Flussbett unterscheiden und übernachten dort. Niederschläge sind in der Wüste selten und weder nach Zeit oder nach Mengen vorhersehbar. Und es kann in der Wüste zu massiven Unwettern kommen und dann schießt das Wasser über hunderte Kilometer durch diese vertrockneten Flussläufe und reißt die völlig überraschten Menschen mit sich und dann ertrinken sie. Interessant. In der Wüste eine der häufigsten Todesursachen ist Ertrinken. Die Wüste hat zwei Gesichter. Für die einen ist es nur Sand und Öde. Für andere ist es ein besonderes Geheimnis des Lebens. Die Wüste lebt, so heißt ein Dokumentarfilm der Walt Disney Studios und der hat sich als Welterfolg erwiesen. Ich habe den damals auch gesehen, Die Wüste lebt. Ich gehe mal davon aus, einige von euch werden den wunderbaren Film auch gesehen haben. Das Überleben in Wüstengebieten erfordert ein hohes Maß an Anpassung von Tieren und Pflanzen. Tagsüber herrscht unerträgliche Hitze, nachts eisige Kälte, selbst Frost ist in der Wüste keine Seltenheit. Nach langen Wochen der Trockenheit folgen tropische Regengüsse, deren Wassermassen die Wüste innerhalb von Stunden regelrecht aufleben lassen. Dann fängt alles an aufzuleben. Nach und nach erwachen dann die unterschiedlichsten Pflanzen und Tierarten zu neuem Leben. Wüstenerfahrungen. Mose und die Israeliten sind auf der Flucht vor den Ägyptern. Am Ufer des Roten Meeres haben die Streitkräfte des Pharaos sie fast eingeholt. Da hilft Gott seinem Volk durch ein Wunder. Die Wasser des Meeres teilen sich. Das Volk Israel kann trockenen Fußes hindurchziehen. Das Heer des Pharaos will nachziehen, tut es auch. Und Gott schließt die Fluten und sie ertrinken im Meer. Und nach diesem Erlebnis waren die Israeliten verständlicherweise freudig erregt. Doch nur wenige Israeliten hatten auch nur eine Ahnung davon, nach welchem Muster die Erlösung Gottes abläuft. Sie hatten noch nicht verstanden, dass seine größten Wunder dann sichtbar werden, wenn sein Volk mit dem eigenen Latein am Ende ist. Und das ist tatsächlich so, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann kommt Gott. An unseren Grenzen wartet Gott. Und die menschliche Stärke, die wirkt dem Geist Gottes oft so entgegen, dessen sind wir uns nicht bewusst. Die auch fromm eingepackte menschliche Stärke, sie behindert Gott, den Geist Gottes. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann kommt Gott richtig zum Zuge. Das Gegenteil dessen, was verheißen war. Gott hatte dem Volk Israel verheißen, ein Land, in dem Milch und Honig fließt, hat er gesagt vorher. Doch zunächst führte er sie an einen Ort, wo es nicht einmal Wasser gab, in die Wüste. Und das verwirrte Israel, wie es auch heute noch viele verwirrt, die dem Herrn nachfolgen. Die Erfahrung des Volkes Israels beleuchtet eines der Grundprinzipien, wie Gott seinen Weg mit uns, mit dir, mit mir geht. Zwischen dem Ort, an dem wir die Verheißung Gottes empfangen, und dem gelobten Land, der Erfüllung der Verheißung, liegt in der Regel eine Wüste, die das Gegenteil dessen ist, was uns verheißen wurde. Ihr kennt doch den Josef aus der Bibel, ne? Der hatte doch irgendwie so eine Vision, dass sogar Sonne, der Mond und die Sterne sich vor ihm verneigen würden, nicht? Habt ihr noch irgendwie so im Gedächtnis? Ja, was war denn erstmal? Der wurde erstmal ein Sklave. In den Knast kam er auch. David kennen wir alle. Nachdem David zum König gesalbt worden war, verbrachte er Jahre auf der Flucht vor Saul und auch vor dem Volk, die machten ja irgendwie mit, mussten sie ja, dessen Herrscher er sein sollte. Gott lässt ihn salben als König über dieses Volk und das Volk verfolgt ihn erstmal. Also da ging es hier an den Kragen. Ne? Wir könnten viele weitere biblische Beispiele nennen, mal eins aus meinem Leben. Meine Mutter ist ja früh verstorben mit 43 an Darmkrebs und sie hat die letzten Tage ihres Lebens genutzt, um für ihre Kinder zu beten. Da gehöre ich also auch zu. Und wir hatten ja mit Gott gar nichts am Hut, also wirklich nicht. Und sie ließ uns dann bestellen nach ihrem Tod durch eine Krankenschwester, dass wir als ihre Kinder, drei, dass wir eines Tages alle dorthin kommen sollen, wo sie uns vorausgegangen ist. Das heißt also, sie hatte wirklich die Gewissheit, die Heilsgewissheit, wenn ich jetzt sterbe, ich lande bei Gott. Ich bin im Himmel. Und wir hatten eine Mutter, die ihre Kinder über alles geliebt hat. Und das war ihr so wichtig. Und sie betete für uns Kinder in den letzten Tagen ganz besonders. Aber was war denn erstmal? Erstmal war Chaos. Also die ganze Familie brach auseinander. Meine Schwester und ich, wir redeten nicht mehr miteinander und mein Bruder und ich, wir konnten nicht, wir hatten nur Streit, es war nur Chaos, es war nur Krieg, das war überhaupt keine Familie mehr. Es brach alles auseinander. Ein Jahr später sind wir alle drei auf einen Schlag gläubig geworden. Ich fing an, dann kam meine Schwester danach und mein Bruder auch. Erstmal Wüste. Das Gegenteil dessen, was Gott tun wollte. Ich erinnere mich, vor Jahren ein junges Mädchen stand vor mir mit leuchtenden Augen. Sie war regelrecht verklärt, war ein Glanz auf ihrem Gesicht. Und sie erklärte mir, ich habe von Gott eine große Berufung. Wobei man das Wort ich und groß unterstreichen musste. Und da dachte ich so als etwas gereifter Herr schon, naja Mädchen, ist ja schön, dass du eine große Berufung hast, aber erstmal wird der liebe Gott dir eine Wüstenerfahrung zumuten und dann mag für dich eine große Berufung kommen. Die Wüste, ein Ort der Begegnung mit Gott. In der Wüste baute Israel dem Herrn eine Wohnung. Gott ließ diese Wohnung bauen, nicht? Er war der Auslöser. Damit er, Gott, unter ihnen wohnte. Genauer gesagt war es ja ein Zelt, ihr kennt das, das sie auf ihrer Wüstenwanderung immer mitnahmen. Wo sie sich aufhielten, das Zelt Gottes, seine Gegenwart, war stets bei ihnen. Und das Zelt Gottes hatte einen besonderen Platz. Wisst ihr, wo das war? Genau, ihr habt alle so recht. In der Mitte des Lagers war es gewesen. Genau in der Mitte. Und auch für uns heute gilt dieses gleiche biblische Muster. In unseren Wüstenerfahrungen lernen auch wir, Gott in unserem eigenen Leben eine Wohnung zu bereiten. Er gehört in die Mitte meines Lebens. Da gehört Gott hin. Hier in der Wüste werden wir völlig abhängig vom Herrn. Ohne seine Hilfe hätten wir nicht mal einen Schluck Wasser. Und wir leben ja in einer, ich sag mal, schnelllebigen und oberflächlichen Zeit. Und das übertragen wir nicht selten auf Gott. Ja? Und Gott, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Was meint ihr? Helft mir mal. Soll ich sagen, Gott mutet uns manchmal eine Not zu oder soll ich lieber sagen, Gott führt uns manchmal Not? Was ist euch lieber? Denkt mal drüber nach, ne? Die Not lehrt beten. Sie führt uns wieder an die eigentliche Quelle. Es ist ja so, wenn man tief in Not ist, existenziell, dann beten wir. Und ich glaube, dass unsere Gebete selten so ehrlich sind wie da. Weil da sagen wir wirklich, was wir denken und da schreien wir wirklich alles raus. Und das sind auch keine oberflächlichen Gebete mehr, sondern das ist ja, meine Güte, das schreit ja regelrecht aus uns heraus. Die Not lehrt beten und hier werden wir ehrlich, jawohl. Und deshalb ist es auch so, dass Gott uns manche Not zumutet oder dass er uns sogar auch einmal hineinführt, ja. Weil die Not, wenn wir damit richtig umgehen, wenn wir zu Gott wenden, kann uns wieder an die Quelle des Lebens führen. Krisen sind nicht nur negativ einzuordnen, wir können neu orientiert daraus hervorgehen. Das Kleine wird klein, das Große wird groß. Unser innerer Fokus wird wieder auf das Wesentliche gerichtet. Hatte ich euch mal erzählt hier, dass ich im Jahr 2012 durchgeknallt bin? Ne? Da war ich ein Jahr aus meinem Job raus, Burnout, und da musste ich so einen Break machen. Und ganz ehrlich, das war nicht schön in der Zeit, in diesem Jahr. Aber im Nachhinein, jetzt bin ich ein paar Jahre weiter, bin ich Gott so dankbar für diese Not, die er auf mein Leben zugelassen hat, weil ich habe ganz neu mich nochmal orientiert. Das war ganz wichtig für die letzte Phase meines Berufslebens, dass mir klein wird das Kleine und groß wird das Große und nicht mehr die Oberflächlichkeit soll mein Leben bestimmen, sondern das, was wirklich zählt. Und ich bin eigentlich sehr dankbar über diese Geschichte. Die war während der Zeit nicht schön für mich, na ganz klar, ne? War was Gutes drin. Ich habe die Tage mit einer jungen Frau gesprochen, die hat eine ganz hohe Position im Bankgeschäft in Frankfurt. Und sie hat noch ein paar persönliche Baustellen so im Privatleben. Und die hat einen Spitzenverdienst, die Frau. Die verdient wahnsinnig viel, in so jungen Jahren schon. Und sie sagt, sie geht jetzt ein paar Tage ins Kloster. Sagt sie, ich muss mich besinnen, wie alles weitergeht. Und da habe ich ihr nur gesagt, Mädchen, du machst das richtig. Also ich gehe davon aus, wenn sie ins Kloster geht, dann betet sie auch. Also diese Besinnung, worum es wirklich geht, das ist wirklich gut. Die Wüste ist kein Fluch. Es gibt Dinge, wenn jemand im Sterben ist oder eine ganz schlimme Krankheit hat. Ich treffe mich gleich mit einem Teenager, der nicht mehr lange zu leben hat. Der sitzt im Rollstuhl, geht nur noch elektrisch, kann kaum noch die Hände bewegen, hat Metallgerüst eingebaut, damit die Lungen frei bleiben. Das wird immer ständig operativ nachgestellt. Er hat keine hohe Lebenserwartung mehr. Über sowas spreche ich jetzt nicht, ne? Ich spreche über Wüste. Ja, also es gibt Situationen, da sind wir auch besser ruhig, da geben wir keine Ratschläge, ne? Da halten wir einfach die Klappe. Einfach da sein und beten und dann ist gut, ne? Darüber spreche ich heute nicht. Ich spreche über Krisen. Die Wüste ist kein Fluch, sie ist ein Segen. Dies ist der Ort, wo die Herrschaft unserer fleischlichen Natur zerbrochen wird und der Herr die Herrschaft über unser Leben übernimmt. Ja, und aus vorhergehenden Wüstenerfahrungen wissen wir, wie wir uns in der neuen Wüste zu verhalten haben. Wir vertrauen Gott. Trotzdem. Egal, wie es um uns herum ist, wir vertrauen trotzdem. Und selbst wenn meine Gefühle etwas anderes sagen, ich vertraue trotzdem. Weil Gott kann mir keiner nehmen. Alles kann man mir nehmen, aber nicht Gott. Und wenn ich nicht mehr die Kraft habe, an Gott festzuhalten, bin ich der Überzeugung, dass Gott mich festhält. Weil ich würde meine Kinder nicht fallen lassen, wenn sie meine Hand nicht mehr ergreifen können. Ich als Vater würde zupacken. Gerade im Rückblick kann ich sagen, Gott war doch da und letztlich hat mir dann doch noch alles zum Besten gedient. Ich verkürze die Predigt, weil wir heute noch Abendmahl haben.